An den Finanzmärkten, da ist die Stimmung miserabel, seit US-Präsident Donald Trump mit seinem Zickzackkurs die Welt schockiert. Aber was steckt eigentlich hinter seinem Konzept? Hat er sich dabei vielleicht sogar verzockt? Und wer könnten die Gewinner und Verlierer seines Handelns sein? Außerdem, wie können sich Anlegerinnen und Anleger wappnen in diesen volatilen Börsenzeiten? Darüber rede ich jetzt mit dem Chefredakteur der Handelszeitung, Markus Diemeyer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Markus.
Hallo Tim.
Markus, läuft es für uns Anlegerinnen und Anleger gut oder schlecht, seit Donald Trump wieder im Amt ist?
Ja, wenn man jetzt die letzten Wochen anschaut, läuft es schlecht. Also kommt darauf an, wo man anlegt. Wenn man vor allem in den USA anlegt, wenn man in Europa anlegt oder in der Schweiz, dann läuft es gut. Also das ist ein rechter Unterschied.
Aber die Kursrückschläge sind ja recht stark in den letzten Wochen gewesen. Dabei hat der Herr Trump doch immer gesagt, unter seiner Führung werde alles besser, natürlich auch an der Börse.
Ja, das hat ja am Anfang auch so ausgesehen. Also ganz am Anfang, wo er gewählt worden ist, haben die amerikanischen Börsen und einige Titel, ganz im Besonderen, die näher an ihm sind, wie zum Beispiel Tesla, das Fahrzeug, Elektrofahrzeugunternehmen von Elon Musk, sehr deutlich zugelegt in der ersten Zeit. Und das hat man ja dann auch Trump-Trade genannt. Dazu hat er übrigens auch Bitcoin gehört. Also die Sachen sind sehr deutlich gestiegen. Am Anfang, mit der Unik am Anfang.
Was derzeit an den Märkten auch gut läuft, Gold, so teuer wie noch nie in den vergangenen 25 Jahren, habe ich nochmal nachgeschaut, das habe ich natürlich nicht im Kopf, hat sich der Preis sogar verzehnfacht. Aber ich erzähle das deshalb, weil Anleger wissen natürlich, Handelskriege, da kommen wir gleich noch drauf, zum Thema Trump auch, die bedeuten ja in der Regel Inflation und eher eine schlechte Wirtschaftslage, auch in den USA. Also viele Anleger sagen sich, so toll ist es dann nicht, kaufe ich doch Gold als Schutz.
Ja, Gold hat klassisch ein bisschen die Funktion gehabt, dass es als Sicherheitswährung in Anführungszeichen Gold hat. Vor allem, wenn Inflationsängste rum sind, weniger Vertrauen ins klassische Geld, in dem Fall auch in Dollar. Das zeigt sich jetzt erneut, genau.
Jetzt hast du gerade Tesla erwähnt und das Unternehmen, das fand ich noch ganz interessant, hat ja kürzlich gewarnt, auch Trump gewarnt, dass Zollkriege, surprise, surprise, schädlich sind fürs Geschäft.
Tesla ist sehr deutlich gestiegen am Anfang, wirklich durchs Dach gegangen, kann man fast sagen, kursmässig. Hat jetzt aber in der Zwischenzeit alle den ganzen Gewinn wieder verloren und ist wieder etwa dort, wo es vor der Wahl war, der Kurs von Tesla. Ich meine, Tesla ist ein Fahrzeugunternehmen, ist sehr stark, produziert stark in China, ist betroffen natürlich von den Zöllen, die auch Fahrzeuge laufen. Vor allem, weil halt da die ganzen Lieferketten stark betroffen sind und damit natürlich da Angst da ist, auch bei Tesla, dass man da davon betroffen ist, was auch absolut zutrifft.
Wir beide sind keine Aktienanalysten, wir beide wissen auch nicht, wie die Zukunft aussieht, aber was deutet denn darauf hin? Was meinst du? Eher weiter zurückgehen der Kurse an den Aktienmärkten oder es reden ja auch manche schon von dem großen Crash, der jetzt komme, wie damals nach dem Platzen der Tech-Blase, oder zieht das wieder an und wir sind alle wieder happy in den nächsten Tagen?
Ja, also auch die Analysten kennen die Zukunft nicht. Sonst wären es nicht Analysten, sonst wären es wahnsinnig reich. Ich auch. Ich wäre dann auch kein Journalist möglicherweise. Also nein, natürlich kennen wir die Zukunft nicht. Wir können aber darüber spekulieren, im wahren Sinn vom Wort, wie die Zukunft aussieht. Ich denke, bei dieser Unsicherheit, die wir im Moment haben, wäre ich jetzt sehr vorsichtig, vor allem auch mit den amerikanischen Aktien, aber die Betroffenheit von den Europäern. Wir wissen nicht, was noch kommt. Wir wissen nicht, was noch an Zoll kommt, was ankommt. Angekündigt ist, aber die Unsicherheit ist ganz sicher nicht gut für die Börse. Da wäre ich jetzt sehr vorsichtig.
Unsicherheit ist jetzt ein Wort, was ich von dir gehört habe. Ist das der größte Grund, warum Börsianerinnen und Börsianer skeptisch sind? Zumal die Handlungen von Donald Trump ja auch einem Zickzackkurs ähneln? Oder gibt es ganz andere Gründe, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, warum die Börsen so stark nachgegeben haben?
Ja. Also das eine ist sicher, man muss die Geschichte ein bisschen anschauen. Am Anfang, wo die Kurse hoch sind, hat die Stellungnahme von Unternehmensführerinnen und Führer an verschiedenen Orten, unter anderem in Davos. Man ist ein bisschen der Meinung gewesen, der Trump, der droht das nur an, das ist nur ein strategisches Mittel, der wird das nicht machen. Jetzt, oh Schreck, hat er es doch gemacht. Man hat ihn zu wenig ernst genommen, muss man sagen. Das ist das eine, also die Zölle sind eingeführt worden, haben schädliche Wirkungen. Aber tatsächlich, ich glaube, das Schlimmste ist die Unsicherheit. Man muss sich ja immer vorstellen, hinter Aktienkurs sind Unternehmen. Die machen ja denen ihre Gewinne und denen ihre Aussichten auf Gewinn, machen den Kurs von einer Aktie aus. Und wenn ein Unternehmen nicht mehr weiss, wie es kann investieren, wie es sich soll positionieren, wo es soll Kosten eingehen zum Investieren, wo es soll zurückfahren, dann, und das kann man nicht, wenn man nicht weiss, wenn am einen Tag eine Ankündigung ist, 25% soll für die und die Produkte, die ich vielleicht als Unternehmen brauche, als Vorprodukt, oder wo ich verkaufen in einem anderen Land und dann zwei Tage später kommt wieder, nein, doch nicht, nur 10 oder aber vielleicht in einem Monat kommt es nochmal anders. Ja, was mache ich dann rationalerweise? Ich warte zu, mache am besten gar nichts und das ist natürlich schlecht für das Geschäft und das verunsichert die Unternehmen und natürlich letztlich auch die Aktienmärkte. Das ist, glaube ich, schlimmste.
Jetzt hört man immer öfter auch das R-Wort, das Rezessionswort in den USA und bei uns herumgeistern. Ist das realistisch, dass es so bergab geht?
Ja, ich meine, ausgeschlossen ist es nicht. Im Moment sind die Zahlen in den USA, was die Realwirtschaft betrifft, noch gut. Aber ja, natürlich, das, was ich vorher gesagt habe, wenn die Firmen sich immer mehr zurückhalten, wir sehen relativ negative Zahlen bei der Stimmung, bei der Konsumentenstimmung in den USA, das kann schon in die Richtung führen. Aber im Moment wäre ich vorsichtig mit dem. Ja, vielleicht noch ein anderer Grund, warum die Aktien möglicherweise gefallen sind. Wir haben natürlich gesehen, in den USA haben wir einen extremen Aufwärtstrend von der Aktie gehabt, vor allem mit im Tech-Bereich. Und das hat extrem hohe Bewertungen gegeben. Das ist vielleicht mit dem Grund auch, womit es mit der Unsicherheit gerade zu einem Bremser führt.
Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
Wenn man die Wirtschaftszeitung dieser Tage aufmacht, dann liest man Interviews mit Investorinnen und Investoren, die sagen zum Teil auch, ja, in Amerika, da seien in ein paar Jahren sogar die Lage zu erwarten, dass die pleite seien. Ist das Panikmache? Ich meine, die Verschuldung ist ein Riesenthema schon seit Jahren und seit Jahrzehnten, aber hat sich da jetzt groß was verändert oder ist das Panikmache, Markus?
Ja, ich glaube, es ist Panikmache, weil in dem Sinn, dass der amerikanische Staat nicht so schnell Konkurs gehen kann, nicht weil die Verschuldung kein Problem ist und auch nicht weil die Verschuldung nicht sehr hoch ist, aber einfach weil die Amerikaner haben den Dollar als Weltwährung immer noch. Den kann man nicht, da gibt es keine Alternative. Der wird zumindest auf absehbare Zeit die Funktion weiter haben. Die amerikanischen Staatspapiere bleiben Grundlage praktisch von der Kapitalmärkte weltweit. Die ganze Welt investiert in die. Die Amerikaner haben eben mit dem Dollar eine unabhängige Währung. Sie könnten also eigentlich das Geld beliebig drucken. Das Problem kann sein, dass es zu Inflation führt. Das Problem kann sein, dass die Zinsen deutlich steigen. Das ist ein Schock, wäre ein Schock für die ganze Welt, zum Beispiel ein massiver Anstieg der Zinsen in den USA. Aber ein Konkurs ist nicht das Thema.
Du, Markus, Trump argumentiert, solche Börsenrückschläge, die seien eben der Preis für seine Ambition, das System umzubauen.
Ja, ich glaube, die Argumentation plus noch, dass er gesagt hat, ja, auch eine Rezession könnte noch kommen, das müssen wir in Kauf nehmen für den langfristigen Vorteil. Solche Aussagen sind jetzt in den letzten Wochen ein wesentlicher Grund gewesen für einen verstärkten Abwärtstrend von den amerikanischen Börsen. Weil bis jetzt ist ja eben die Vorstellung immer da gewesen, dass der Donald Trump am Schluss bremst wird in seinen Absichten, in seinen Zollplänen, wenn die Börse leidet. Man hat so eine Art von einem Trump-Put geredet. Ich denke, das würde er dann nicht machen, weil er sieht irgendwo in den Börsenkurs ein Zeichen für seinen Erfolg und wenn es runtergehen, halt dann ein Misserfolg. Und dass er plötzlich gesagt hat, ja, das muss man können anerkennen, erwarten und das ist auch nicht so schlimm, das ist natürlich ein Schock gewesen. Aha, der Herr Trump, der macht jetzt nichts. Der wird jetzt nicht bremst auf fallende Kurs. Das war die Botschaft gewesen, die natürlich sehr schlecht war für die Märkte.
Hat sich Donald Trump verzockt?
Ja, also wenn er gedacht hat, dass die Zollankündigungen und die eingeführten Zölle irgendwie gut sind für die amerikanische Wirtschaft, dann hat er sich sicher verzockt. Seine Argumentation ist, in Zukunft werden wir dann den Vorteil sehen, dass es jetzt ein bisschen holpert, ist nicht so schlimm, aber ja, also man muss sehen, was Börsenkurse aussagen. Börsenkurse zeigen Erwartungen für die Zukunft, nicht von den vergangenen Gewinnen. Also die Erwartungen für die Zukunft zeigen eben gerade nicht, dass in Zukunft alles besser wird, wenn wir jetzt durch den Sturm
gehen. Aber lass uns das ein bisschen vertiefen. Was steckt denn genau hinter Trumps Ideen? Also ein großer Umbau, also Willkür ist es ja wahrscheinlich nicht, oder? Also was steckt hinter diesem großen Plan? Wie sieht der aus und was sind die wichtigsten Kernpunkte dessen?
Gut, es gibt zwei, glaube ich, wesentliche Punkte, wenn man seine eigene Argumentation anschaut. Die eine Argumentation ist, dass halt die Amerikaner ein Defizit haben, ein grosses, und dass das durch Zölle soll irgendwie weggehen. Das klingt auf den ersten Blick einleuchtend, ist es aber überhaupt nicht, weil getrieben werden Defizit im Handel nicht in erster Linie durch die durch die grösseren Import, sondern durch Kapitalströme. Also durch das, dass in die USA sehr viel mehr Kapital fließt als aus den USA raus, ist die Nachfrage auch entsprechend grösser und führt zu dem Defizit. Und wenn man die Zölle würden, die führen zu Veränderungen zwischen den Import, aber nicht von den Defizit insgesamt. Das ist das eine. Der zweite Argumentationsstrang ist viel, viel simpler noch. Es ist einfach eine Art eine Waffe. Wenn er irgendetwas will und seine anderen Länder, wo mit denen er in Kontakt ist, nicht gerade auf das reagieren, dann setzt er einfach Zölle. Das ist wie zum Beispiel die Geschichte mit den Drogen, wo sollen die USA fliessen, wo er gegenüber Kanada und, also Kanada, wo ja eigentlich ein Verbündeter immer war von der USA, oder Mexiko einsetzt, dort dann auch im Zusammenhang mit der Zuwanderung. Also es ist für ihn einfach ein Politinstrument, das man einsetzt, und wenn dann das andere Land ein bisschen angibt, dann lässt man auch wieder ein bisschen nach mit den Zöllen. Aber eben, das hat dann extreme Wirkungen auf die Realwirtschaft.
Und deshalb leben wir jetzt in einer Welt des Zickzack-Kurses. Also du hast es erwähnt, ankündigen von solchen Instrumenten, Zöllen dann wieder zurücknehmen. Am Ende leidet die Weltwirtschaft, oder? Oder sind wir alle besser aufgestellt, als wir vorher waren?
Nein, absolut. Also natürlich leidet die Weltwirtschaft unter dem, weil, nochmal, das ist die Unsicherheit, die da damit herrscht. Natürlich dann auch die Zölle selber haben negative Wirkungen. Ich meine, es wird nicht mehr das produziert, was am effizientesten ist, am günstigsten. Die Leute müssen Sachen kaufen, die teurer sind. Unternehmen wird geschadet und die Unsicherheit selber führt bei den Unternehmen dazu, dass sie halt mit Investitionen oder Plänen zuwarten. Also es ist auf jeden Fall schädlich für die Weltwirtschaft.
Und die Aktienkurse sinken, wie wir jetzt erleben. Was sind die Folgen für die Schweiz?
Für die Schweiz sind bis jetzt die Folgen noch relativ klein. Ich meine, es kommt darauf an, wie es weitergeht. Wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben zum Beispiel die Ankündigung von 25% Zoll auf Fahrzeuge, unter anderem, hat noch viel mehr Ankündigungen, Fahrzeuge zum Beispiel aus Europa, also aus Deutschland. Da hat natürlich die Schweiz eine indirekte starke Betroffenheit, weil wir haben sehr, sehr viele Zulieferer für die Autobranche in Deutschland. Je nachdem, wie es weitergeht, auch bei anderen Zöllen. Es gibt viele indirekte Wirkungen auch sonst. Also zum Beispiel, wenn China nicht mehr in die USA exportieren, dann exportiert es mehr nach Europa. Und die Europäer selber wollen dann nicht, dass da irgendein Schwall von Produkten auf sie zukommt und machen ihrerseits Grenzen dicht oder erheben Zölle gegenüber anderen Ländern. Und das kann dann auch die Schweiz betreffen. Sogar wenn es gar nicht direkt mit den Amerikanern im Zusammenhang steht. Das haben wir mit den Stahlzöllen gesehen bei der letzten Präsidentschaft von Donald Trump. Da hat zum Beispiel Deutschland teilweise Grenzen dicht gemacht für schweizerischen Stahl, weil sie einfach unter Druck gestanden sind über die USA. Also es geht nicht nur über die USA direkt, sondern auch die indirekten Wirkungen. Und natürlich auch da wieder die Unsicherheit. Schweizer Unternehmen sind international aufgestellt, müssen sich überlegen, wo sie investieren, was für die Wertschöpfungsketten sollen die eingehen. Und auch da ist natürlich das schädlich am Ende.
Und der Franken, der ist auch nicht mehr so stark wie früher.
Ja, das ist eine interessante Geschichte und das trifft ja auch, wir haben gar nicht darüber geredet, auf die europäischen Aktienkurse zu, der Euro leitet vor allem zu. Es ist eigentlich nicht so sehr der Franken, der sich abschwächt, sondern der Euro, der zuleitet. Und das hat einerseits mit dem relativen Vergleich zu den USA zu tun, weil die Amerikaner da als unsicherer gelten. Es steht im Moment Europa relativ besser da. Es hat mit der Bewertung zu tun. Eben, wie gesagt, die amerikanischen Titel haben massiv zugelegt in den letzten Jahren. sind darum hoch bewertet. Die europäischen hat man für sehr eher negativ beurteilt und sind darum kleiner bewertet gewesen. Jetzt legen die europäischen Aktien zu und auch der Euro. Und dann haben wir ja noch die Pläne, die Rüstungspläne und die Infrastrukturpläne, zum Beispiel in Deutschland, wo natürlich auch die Erwartung schüren, dass da einen Nachfrageschub in Europa gibt. Und das ist natürlich dann interessant in die europäische Aktie oder auch in die europäische Währung zu investieren. Das ist das, was im Moment spielt. Wie das dann weitergeht, werden wir sehen. Aber drum,
interessant, drum von diesem Revival von Europa hat vielleicht vor einigen Monaten noch gar niemand geredet, oder? Da hieß es nur, Trump zieht alle davon mit seinen Märkten und jetzt reden wir plötzlich davon, dass Europa so viel stärker sein könnte.
Es gibt ja das Bonmot, wo sagt, der Trump sorge dafür, sozusagen, make Europe great again, statt America great again. Ja.
Wir werden sehen, ob das wirklich von Erfolg gekrönt ist. Nochmal zurück zu Herrn Trump zum Abschluss. Es heißt oft, dass der Bondmarkt, also das Geschäft mit den Anleihen, das könnte am Ende vielleicht doch Trump zügeln und seine Ideen und seinen radikalen Ambitionen. Erklär das. Wie funktioniert das?
Das ist im Grunde genommen, über das haben wir indirekt geredet, indem wir über Zinsen geredet haben. Also der Bondmarkt, also meine Grundlage von der Bondmärkte, von der Anleihenmärkte, sind ja die Staatsanleihen. Und sozusagen die internationale Grundlage von Staatsanleihen, überhaupt von den Märkten, sind die amerikanischen Staatsanleihen, die als risikolos gelten. Sie gelten das, weil halt einfach der Dollar die Weltwährung ist. Und wenn jetzt wirklich die grosse Unsicherheit über die amerikanische Wirtschaft entsteht, dann sinken die Bondkürse. Das bedeutet umgekehrt, dass die Rendite von diesen Bonds deutlich ansteigt und die Rendite von Staatsanleihen gelten als so eine Art Grundlage vom Zinsniveau. Das würde also bedeuten, dass das Zinsniveau massiv steigt und das schadet dann den Märkten und natürlich auch den Unternehmen. Investitionen werden teurer. Das ist im Grunde noch das Risiko. Das ist im Grunde noch das, was wir vorher darüber geredet haben, vom Risiko von der amerikanischen Staatsverschuldung. Das zeigt sich dann tatsächlich.
Diese Folge wird von Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
Am Ende hat Herr Trump ja ganz viele Ja-Sager um sich herum platziert. Es war ja nicht wie in seiner ersten Amtszeit, wo er noch, ich sag jetzt mal böse, noch Erwachsene mit im Raum hatte, die ihn gebremst hatten. Der hat er dann mittlerweile rausgeschmissen und in seiner jetzigen Amtszeit sind die erst gar nicht mit an Bord gekommen. Aber so viele können ihn dann ja gar nicht mehr zügeln, oder? Also die Fed, die Notenbank in den USA, die ist ja auch auf Konfrontationskurs, also bisschen übertrieben, aber kann man schon sagen, dass sie sich nicht einig sind. Und da endet ja, wann, korrigiere mich, 2026 auch die Amtszeit von Herrn Powell. Mal sehen, wie es da weitergeht. Klar ist dieser auf dem Papier immer unabhängig gegenüber der amerikanischen Regierung, aber das könnte noch so ein Korrektiv sein gegenüber Herrn Trump. Und wenn da natürlich auch Leute installiert sind oder nicht mehr da sind, die ihm Kontra geben, dann haben wir auch von Seiten der Notenbank niemanden, der ihn aufhalten kann.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben das ja in der letzten Präsidentschaft von Donald Trump gesehen, dass er nicht glücklich ist mit dem Fed und auch die Unabhängigkeit überhaupt nicht hat wollen anerkennen. Er hat das schon in der Vorwahl von der, in der Vorzeit von der Wiederwahl immer wieder betont. Und wenn tatsächlich das Szenario eintritt, dass die Zinsen deutlich steigen, dann wird er mit Sicherheit grossen Druck machen auf die Notenbank, dass sie die Leitzinsen senkt, die natürlich auch Einfluss haben auf die Langfristzinsen, also auf Bonds. Und wenn dann der Herr Powell nicht mehr dort ist und tatsächlich irgendjemand dort reinkommt in die Notenbank, wo nach der Pfeife von Donald Trump tanzt, ja, was haben wir denn? Dann wird die Institution ihre Hauptaufgabe nicht mehr können wahrnehmen, nämlich Zinsen halten, so hoch zu behalten, dass die Inflation nicht durchs Dach geht. Und wenn sie dann einfach Zinsen tief halten, trotz wenn sie eintritt in Inflation, dann haben wir einen grösseren Sturm bei einer stark steigenden Inflation. Das ist eine Befürchtung, wenn das eintritt. Aber das ist noch im Moment Zukunftsmusik.
Du, Markus, die US-Regierung, die überlegt jetzt, dass sie denjenigen im Ausland, die amerikanische Staatsanleihen haben, also das sind ja Notenbanken beispielsweise oder auch Staatsfonds, jetzt irgendwie eine Gebühr noch auferlegen wollen. Was steckt denn da eigentlich hinter?
Ja, da müssen wir ein bisschen ausholen. Es ist erstens noch kein Plan von der Regierung, sondern es geht auf ein Papier zurück, wo der neue Chefökonom von der amerikanischen Regierung, der Stephen Miran, geschrieben hat, schon vor längerer Zeit, also im November. Aber der Miran ist jetzt bestätigt worden vom Senat als eben Leiter vom sogenannten Council of Economic Advisors. Und in dem Papier stehen solche Sachen. Aber es ist bis jetzt noch kein Plan von der amerikanischen Regierung.
Trotzdem aber was heißt das denn, wenn die das umsetzen? Weil bisher haben wir ja viel von Plänen gehört und dann wurden die dann doch Realität.
Okay, ja, das glaube ich auch, vor allem wenn man genauer anschaut, was er schreibt. Vielleicht muss man auch da ausholen, was er eigentlich will. Seine Vorstellung ist, dass der Dollar soll geschwächt werden. Und zwar aktiv geschwächt, weil er das für schädlich haltet, für die Beschäftigten in den USA. Es geht immer ums Gleiche. Es geht darum, die Importüberschüsse zu mindern. Das heisst, dass das amerikanische Produkt Export, also besser wettbewerbsfähig sind im Export und Import aus anderen Ländern weniger wettbewerbsfähig werden gegenüber einem amerikanischen Produkt. Jetzt aber kann man sagen, gut, aber der Dollar schwächen. Die Amerikaner sind doch stolz darauf, dass praktisch der Dollar eine Weltwährung ist. Und interessanterweise will der Iran und wahrscheinlich dann auch die amerikanische Regierung genau trotzdem das behalten, dass der Dollar weltweit die Reservewährung bleibt. Genau das, was du angesprochen hast. Die Reservewährung bedeutet, dass andere Notenbanken von der Welt vor allem auf Dollar setzen als Reserve, was dem Dollar ein wahnsinniges Gewicht gibt. Und jetzt, ja.
Na, was passiert denn dann, sorry, wenn ich unterbreche, was passiert denn da mit den ganzen Notenbanken auf der Welt, wie auch die Schweizerische Nationalbank, die und andere noch viel mehr, die halt Gläubiger sind und eben diese Schatzpapiere aus USA in großem Umfang halten. Was bedeutet das für die?
Genau. Da kommen wir jetzt zu dem Punkt. Also die Überlegung dahinter ist, es gibt zwei Überlegungen. Eine ist, dass man alle anderen grossen Notenbanken zusammenholt, also und einen sogenannten Pakt mit denen macht. Dann läuft dann unter dem Namen Mar-a-Lago-Akkord. Mhm. Mar-a-Lago ist natürlich der Ort von Donald Trump in Florida und es ist eine Anspielung auf den sogenannten Plaza-Akkord von 1985, wo man auch mit anderen Ländern zusammen beschlossen hat, den Dollar zu schwächen. Jetzt ist das aber nicht unbedingt im Interesse von den anderen Ländern, den Dollar zu schwächen und sich selber zu schaden. Also ist die Überlegung dahinter, ihnen Druck zu machen. Also das heisst, um die anderen Länder dazu zu bringen, mitzumachen bei der Dollarschwächung, ist die Idee, ihnen zu sagen, wenn ihr nicht mitmacht, dann habt ihr höhere Zölle. Wenn ihr mitmacht, dann machen wir keine höhere Zölle. Und zweitens, wenn ihr nicht mitmacht, dann werden wir euch nicht verteidigen. Also die Idee dahinter ist, das alles zu verbinden. Zöll, Verteidigungsschirm, zum Beispiel über Europa. Und der Miran selber nennt das dann Sticks and Carrots, also Stück, Schlagstück und Rüebli, die man da geben will. Und jetzt kommen wir zu denen Anleihen. Die Anleihen sind, also wenn eine Notenbank Reserven hat in Dollar, dann hat sie das nicht als einfach in der Währung in Cash, sondern sie hat sie leiht sie an in Anleihen. Und die Idee ist ja jetzt, dass die dann verkaufen, um den Dollar schwächen. Aber gleichzeitig sollen sie gleichzeitig auf denen bleiben, also auf einem Teil. Also die Idee dahinter ist, von dem Akkord, der da denkt, ist, dass sie sehr langfristige Bonds kaufen, 100-jährige Bonds, und damit das ganze Zinsrisiko schwergewichtig tragen auf diesen amerikanischen Bonds, zum Beispiel durch die Verschuldung oder wenn es eine grosse Inflation gibt. Aber eben für das ist die Idee, sie da unter Druck zu setzen mit Zöll oder mit ausfallender Verteidigung. Das ist eine Strategie. Und jetzt gibt es noch eine zweite Idee von dem, das ist eben, dass wenn's dann, wenn man nicht einen Akkord ankriegt oder nicht will, dass man halt einfach die Anleihen sozusagen mit einer Gebühr versieht, dass sie weniger attraktiv sind. Aber gleichzeitig will man, das ist ein bisschen wie ein innerer Widerspruch, dass die Anleihen behalten werden von anderen Ländern, weil man ja, weil die Amerikaner wollen weiterhin die Reservewährung sein. Also es ist eine Art wie, einerseits will man den Dollar schwächen und andererseits will man aber, dass er die Weltwährung bleibt. Und das will man zusammen erreichen mit der Drohung von Zöllen und ausfallender Militärunterstützung im Notfall. Also damit wird alles zusammen verknüpft. Zöll, Dollarpolitik und Verteidigungspolitik.
Und wir haben mehr Unruhe im Finanzsystem und noch mehr Zickzackkurs, oder?
Genau, das ist auch etwas, wo übrigens der Herr Mirani sein Paper schreibt. Das heißt, es ist ein sehr schmaler Pfad, das umzusetzen. Und es ist mit Risiko verbunden, dass eben tatsächlich eine grosse Volatilität an den Markt gibt. Aber wenn alle mitspielen, dann sollte das so gehen in seiner Vorstellung. Aber nochmal, es ist bis jetzt noch kein Plan, aber wie du richtig sagst, entspricht sehr stark den Ideen, die wir bis jetzt von der Trump-Regierung sehen. Nämlich Erpressung von anderen Ländern mit der Drohung von Zöllen und jetzt auch noch mit Militärunterstützung oder eben nicht mehr Unterstützung.
Markus, was mache ich jetzt? Wie kann man sich wappnen? Wir sitzen hier in der Schweiz, Anleger und Anlegerinnen. Soll man sich das einfach anschauen oder sagen, ja, ich investiere jetzt primär in Europa statt in USA oder schaue ich mir die Kurse von irgendwelchen Indizes an, die in der ganzen Welt investieren, die sind ja auch stark gefallen und sage, jetzt kaufe ich nach, weil dann habe ich günstige Kurse für mich sichern können.
Ich glaube, es gilt wie immer, der beste Tipp für Anleger ist nicht irgendwie auf irgendwie, also außer man ist ein Zocker und will auf irgendetwas wetten, aber wenn man will, nicht das Geld verlieren in erster Linie und irgendwie profitieren von der Wirtschaftsentwicklung insgesamt, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, sehr breit aufgestellt zu sein. Gerade aktuell sieht Europa gut aus, aber man muss aufpassen, immer wenn die Kurse gerade steigen, ist das vielleicht genauso der falsche Moment, genau dann einsteigen, weil vielleicht dann schon wieder teuer sind, was ich jetzt in Europa nicht würde sagen. Und auch nicht gerade irgendwie das verkaufen, was sowieso schon fällt. Man sagt ja, man sollte nicht in ein fallendes Messer reingreifen. Das ist ein schöner Börsenspruch. Also von dort her, jetzt nicht ein bisschen vorsichtig bleiben, wenn man sich nicht total auskennt mit einzelnen Unternehmen, dann würde ich sagen, breit diversifiziert sein und an die lange Frist denken und nicht an irgendwie die Stürme vom Moment. Das, glaube ich, ist jetzt wie immer ein guter Rat.
Markus, danke dir für die vielen Infos. Das war sehr spannend. Wenn ihr Fragen oder Themenideen für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal schnell, podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Danke dir, Markus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.